Liebe Gemeinde, vor den Toren Jerusalems liegt ein alter Steinbruch. In diesem Steinbruch gibt es eine weiche Steinader, die sich als Baumaterial nicht geeignet hat. So hat man diesen Stein stehen lassen. Dieser Hügel hat die abgerundete Form und sieht aus wie ein nackter Schädel. Wohl deshalb kam er zu dem Namen Schädelstätte Golgatha. Auf diesen Platz führte man seit langem die Verbrecher hin, die zum Tode verurteilt worden sind. Zu diesem Hügel müssen auch wir hingehen, wenn wir etwas vom Heil dieser Welt erfahren wollen. Und damit beginnt die erste Zumutung für uns Menschen. Der ewige Gott beginnt sein Heil nicht mit irgendwelchen freundlichen Überlegungen zu allerlei Themen, sondern das Heil, das der ewige Gott zu bieten hat, hängt am Kreuz. Wer diesen Ort meidet, wird nie etwas vom Heil Gottes erfahren. Dieser Hügel Golgatha hat Schreckliches und Grauenhaftes erlebt. Hier ist furchtbar gelitten worden. Hier haben sich erschütternde Szenen des Sterbens abgespielt. Und jedermann mied diesen Ort. Hier wurde nicht gesungen und gescherzt. Hier verweilten keine Liebespaare auf irgendwelchen Bänken. Hier wurde auch nicht die Klugheit und Weisheit der Gebildeten verhandelt. Hier wurden bittere Todesstunden durchlitten. Golgatha ist der Ort unendlicher Traurigkeit. Aber genau dorthin müssen wir gehen, wenn wir etwas vom Heil Gottes erfahren wollen. Denn hier auf dem Hügel Golgatha geht der Sohn Gottes hin. Hier muss er sterben. Hier muss er sich zu Tode lieben. Hier wird er das Opfer bringen, um den heiligen Gott und uns sündige Menschen zusammenzubringen. Hier geschieht das, was 700 Jahre zuvor der Prophet Jesaja gesagt hat: Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das Heil, das diese Welt ersehen, kommt nicht in Glanz und Gloria, kommt nicht im Lachen und Scherzen. Nein, das Heil, das Gott seiner Welt schenkt, kommt in der Tiefe des Leidens und Sterbens. Das Heil kommt auf Golgatha. Lasst uns etwas entlang gehen an den gerade verlesenen Versen aus dem Lukasevangelium. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten, einen zur Linken. Jesus stirbt nicht in hoher, majestätischer Einsamkeit wie die Helden unserer Tage. Er stirbt unter zwei Verbrechern, der Reine unter den Unreinen, der Wahrhaftige unter uns Lügnern, der Unschuldige unter uns Schuldigen. Der Unsterbliche geht zugrunde unter dem Sterblichen. Bereits hier leuchtet etwas auf von dem Heil, von der Rettung Gottes. Wir haben nämlich keinen Gott, der in unendlicher Pracht, unendlich fern von seinen Geschöpfen thront. Nein, wir haben einen Gott, der sich herablässt in den letzten Jammer unseres Lebens. Er will nicht ohne uns Menschen sein und nur dadurch, dass er das tut, kann der Mensch Gemeinschaft mit ihm haben. Gott zwischen Verbrechern, das ist Evangelium. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie teilten seine Kleider und warfen das Los darum. Nun haben sie ihn also angenagelt. Nun hängt er da am Kreuz. Endlich haben sie ihn dorthin gebracht, wohin sie ihn immer hinbringen wollten, ans Kreuz. Und Jesus? Er flucht nicht. Er schreit nicht an gegen sein Schicksal. Er bemitleidet sich nicht. Er bittet für sie beim Vater. Macht uns das nicht fassungslos? Was geht hier eigentlich vor? Wer ist dieser Jesus, der in der schrecklichsten Stunde seines Lebens sich selbst vergisst und nur noch an andere denkt? Gleichzeitig drängt sich die Frage auf: Wussten die Soldaten, die hohen Priester, die Ältesten, das Volk, Pilatus, Judas, wussten sie alle wirklich nicht, was sie da taten? Sie wussten doch genau, was sie da taten. Sie brachten den Jesus von Nazareth um, der sich selbst zum Sohn Gottes gemacht hatte. Der Hohepriester hat ihn ja nicht zum Tode verurteilt, weil er einige fromme Sprüche gemacht hat. Nein, Jesus war in einem Verhör vom Hohen Priester gefragt worden, ob er der Messias, der Sohn Gottes, die letzte Instanz, der Allerhöchste ist. Und darauf hatte Jesus geantwortet: Ihr sagt es, denn ich bin's. Und daraufhin wussten doch alle, was sie da taten. Sie wussten, dass ein Mensch, der sich für Gott hält, sein Leben verwirkt hatte. Und die Vollstreckung des Todesurteils war doch nur die logische Konsequenz dessen. Sie wussten also genau, was sie taten. Auch Pilatus wusste, was er tat. Er wollte keinen Ärger mit Rom, dass Rom über seine Regierung unruhig würde, dass er seinen Laden nicht im Griff hat. Und dennoch muss man den Satz Jesu wiederholen: Sie wussten nicht, was sie taten. Sie wussten nicht, dass dies alles so geschehen musste, wie der Auferstandene später den Emmausjüngern in einer grandiosen Bibelarbeit gesagt hat. Sie wussten alle nicht, dass in diesem gewaltigen Drama des Leidens und Sterbens die Sünde der Welt vergeben und vor Gott gesühnt wurde. Das wussten sie wirklich nicht. Sie wussten nicht, dass der heilige Gott im Leben dieses Jesus von Nazareth das Menschsein durchmachte. Und sie wussten auch nicht, dass nur im Sterben des Gottessohnes der unendliche Gegensatz zwischen Gott und Mensch überbrückt wird. Sie meinten alle, sie seien die Handelnden und konnten nicht ahnen, dass durch sie Gott sein Werk tat. Sie konnten nicht im Traum daran denken, dass ausgerechnet jetzt, während sie Jesus ans Kreuz schlagen, sie dabei mitwirkten, dass die Prophezeiung des Jesaja sich erfüllte. Nein, das wussten sie alle nicht. Ist das nicht unheimlich? Es gibt Dinge, die wir tun und vielleicht auch mit Bedacht tun. Und wir wissen nicht, was wir da tun. Ich denke, dass auch wir wahrscheinlich oft nichts Wesentliches in unserem Leben erkennen können. Wir stolpern so dahin. Wir denken uns dies und das, übernehmen in der Regel das, was man so sagt und denkt. Handeln nach unseren Einsichten. Und durchschauen letztlich die Hintergründe noch die Folgen dessen, was wir tun. Wir können die Konsequenzen unserer Taten und Worte nicht ermessen. Und oft wissen wir nicht einmal, warum wir so denken, wie wir denken. Wissen wir wirklich, was wir tun? Um nur ein Beispiel zu nennen, wenn wir jedem Menschen erlauben, einmal im Jahr sein Geschlecht zu wechseln? Wissen wir wirklich, was wir da tun? Wenn wir die Lust zum letzten Prinzip machen, und die Wahrheitsfrage völlig ausgeblendet ist heutzutage. Das war zu unserer Jugendzeit noch anders. Da wurde noch nach Wahrheit gefragt. Matthias Claudius, der Redakteur von Wandsbeker Boten, also ein Journalist, schreibt in seinem wunderschönen Abendlied: Wir stolzen Menschenkinder sind eitel arme Sünder und wissen gar nicht viel. Wir spinnen Luftgespinste und suchen viele Künste und kommen weiter von dem Ziel. Er wird wohl mehr Recht haben, als wir alle zugeben wollen. Und das Volk sah zu und die Obersten spotteten und sprachen, er hat anderen geholfen, er helfe sich nun selber, ist er der Christus, der Auserwählte Gottes. Es verspotteten ihn auch die Soldaten, traten herzu und brachten ihm Essig und sprachen, bist du der Judenkönig, so hilf dir selber. Es war aber über ihm auch eine Aufschrift, dies ist der Judenkönig. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach: Bist du nicht der Christus? Hilf dir selber und uns. Da antwortete der andere, wies ihn zurecht und sprach: Fürchtest du dich nicht einmal vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Und sie lästerten ihn. Sie verspotten ihn. Schrecklich. Wie ist das, wenn wir in ein Sterbezimmer gehen? Da sind wir doch in der Regel still. Uns, die wir noch etwas weiterleben dürfen, rührt der Tod auf geheimnisvolle Art und Weise an. Deshalb sind Sterbestunden besondere Stunden. Ich denke jetzt an die Sterbezimmer meiner lieben Eltern. Da war es still. Keiner ist schon einmal gestorben, der Sterbende ist still. Die Besucher sind still, halten vielleicht die Hand. Ich habe meiner lieben Mutter alle Bibelverse, die ich so im Kopf hatte, die da lag und gar nichts, keine Bewegung mehr hatte, zugesprochen. Der Tod ist still. Die Sterbezimmer sind still. Aber die Sterbestunde Jesu verläuft furchtbar. Es ist, als ob die Hölle los wäre. Alles um ihn herum ist aufgebracht, spottet, lästert, flucht, speit, Hass. Da ist nichts von Ruhe und Würde. Man hört nur Lärm. Schrecklich, was sich da abspielt. Woher kommt das? Warum lässt man ihn nicht wenigstens jetzt in Ruhe sterben? Schon Pilatus hat die aufgebrachte Menge gefragt: Hat er denn Übles getan? Hat er irgendein Verbrechen begangen? Hat er jemals einen Menschen gehasst? Hat er jemals einen Menschen betrogen und belogen und verführt? Hat er sich jemals bereichert? Hat er jemand für sich eingenommen, um ihn hinterher im Regen stehen zu lassen? Warum dieser Spott? Warum dieser Hass? Warum diese Verhöhnung? Ich habe mir gestern noch eine Passage aus der Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach vorspielen lassen. Dort heißt es in einem Rezitativ: Er hat uns allen wohlgetan. Er hat uns allen wohlgetan. Das konnten die Blinden sagen, denen er das Augenlicht wiedergegeben hat. Das konnten die Lahmen und Aussätzigen sagen, die er geheilt hat. Das konnten die Tausenden sagen, denen er Brot zum Essen gegeben hatte. Das konnte Lazarus sagen, den er vom Tode auferweckt hatte. Das konnten die Menschen in den Dörfern und Städten damals sagen, wenn man sie gefragt hätte: Was hat er denn bei euch getan? Sie müssten alle wahrheitsgemäß antworten, er hat uns allen wohlgetan. Warum aber nun dieser Hass in der Sterbestunde? Warum die Lästerreden? Eine Antwort mag sein, ich hatte sie gerade schon erwähnt, es ist dem gläubigen Juden unerträglich, wenn ein Mensch sich so furchtbar überhebt und sich selbst zu Gott macht. Das ist keine Albernheit mehr. Wer so etwas behauptet, der muss vom Teufel besessen sein. Und deshalb gibt es darauf nur eine Antwort: umbringen und den ganzen Hass gegen das Böse über ihn aussprechen. Der fromme Jude weiß noch etwas von der unnahbaren Heiligkeit Gottes. Er weiß noch etwas davon, dass man seinen Namen nicht unnütz in den Mund nimmt. Und er weiß deshalb auch, wie furchtbar es ist, wenn ein sterblicher Mensch, und das meinten ja alle, war Jesus, sich so verhebt und sich selbst zu Gott macht. Das mag ein Grund für diesen Hass, für diesen Spott sein. Ich denke, es gibt noch einen weiteren Grund. In dem Kommen des Jesus von Nazareth verbirgt sich die Gegenwart des lebendigen Gottes. Und in der Gegenwart Gottes müssen die Kräfte der Lüge aufbrechen. Da kommt er in Kapernaum, tritt in die Synagoge und da kommt einer mit einem unsauberen Geist und brüllt ihn an: Was haben wir mit dir zu schaffen? Jesus von Nazareth, du bist gekommen, uns zu verderben. Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Wo Jesus auftritt, tritt auch die Hölle auf. Wo die Wahrheit Gottes in die Mitte tritt, muss die Lüge dagegen antreten. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, als wir einmal eine Zeltmission in Recklinghausen hatten. Raimund, du wirst dich da bestimmt auch noch daran erinnern. Mitten auf dem Saatbruchgelände. Da kam so eine merkwürdige Gestalt von Glatzkopf, der uns dann erzählte, er würde gerne bei den Toten sein und gerne auf Friedhöfen übernachten und dergleichen mehr. Das sind diese Phänomene. Wo Jesus auftritt, muss die Hölle um ihre Macht kämpfen und dagegen antreten. Wo das Heilige erscheint, kämpft das Unheilige um seinen Platz. Wo das Licht aus der Ewigkeit aufleuchtet, tobt die Dunkelheit, um das Licht zu verdichten. Wenn Gott kommt, dann kommt auch der Satan. Wenn Jesus seine Gemeinde baut, baut der Teufel eine Kapelle daneben. Wird, glaube ich, Martin Luther zugesprochen, dieser Spruch. Darum muss also die Hölle streiten, ihren Hass ausspucken, lästern, so viel sie kann. Als Gott sich liebend um den Menschen müht, bricht der tiefe Abgrund der Hölle auf, um diesen Jesus zu vernichten und fertig zu machen. Einen noch weiteren Grund sehe ich darin, warum die Menschen auch heute noch nur hassen, spotten und lästern können, wenn sie das Kreuz und den Gekreuzigten sehen, Es ist dem Juden ein ganz und gar undenkbarer Gedanke und eine Zumutung, dass der lebendige Gott so, auf diese Art und Weise, durch diesen Jesus, in dieser Bescheidenheit in die Welt kommt und jetzt am Kreuz hängt. Paulus konnte nur sagen, das ist dem Juden ein Ärgernis, ein Skandal. Welch eine gewaltige Hoffnung hatte Israel mitbekommen. Was hatten die Propheten alles prophezeit und gesehen? Welche großen Erwartungen waren im Volk Israel immer wachgehalten worden? Israel wartete auf den Gesalbten, auf den Messias, der in großer Kraft des ewigen Gottes eine ganz neue Welt herbeiführen würde. Siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorherigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Man soll in ihr nicht mehr hören, die Stimme des Weinens noch die Stimme des Klagens. Es sollen keine Kinder mehr da sein, die nur wenige Tage leben. Und so weiter und so fort. Prophet Jesaja, Kapitel 65, um nur ein Beispiel zu nennen. Nach diesem Messias schaut Israel und wartet mit Inbrunst bis heute. Und dann kommt dieser Jesus, Sohn eines Handwerkers, Zimmermann, Wanderprediger, ein Mensch unter Menschen, der auf einem lächerlichen Esel in Jerusalem einmarschiert. Das solle Messias sein? Sollte darauf Israel seit Jahrhunderten gewartet haben? War das der König, auf dessen Kommen Israel so lange gehofft hat? Nein, nein. Wer sich der Erwartung und der Verheißung Israels erinnerte, sich dann diese Gestalt von Jesus ansieht, der konnte als Jude nur noch sagen, auf diesen Jesus haben wir nie gewartet. Schaut, selbst Johannes der Täufer kriegt seine Anfragen, als er im Knast sitzt, schickt er seine Jünger zu Jesus und lässt sie fragen, bist du wirklich der, der da kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Israel wartete auf den Messias, wartete auf den König, konnte diesen Messias in Jesus aber nie entdecken, denn er war zu klein geraten. Der Messias der Erwartung war ein großer Messias. Der König der Juden musste stark sein, göttlich, voller Kraft, voller strahlender Heiligkeit. Der Gesalbte Gottes musste die Probleme der Welt lösen. Er musste die Macht haben, um die Unfreiheit Israels zu beenden. Er musste Rom in die Knie zwingen und die Gottlosigkeit der Völker überwinden. Er Er musste mit dem ganzen Elend in dieser Welt aufräumen. Und dann die ewige Herrlichkeit Gottes in diese Welt hineinbringen. So ungefähr war das Bild, das man sich von ihm gemacht hatte. Und das man aufgrund der Verheißungen ja sich auch durchaus machen konnte. Wir erwarten das ja bei dem zweiten Kommen unseres Herrn. Und nun dieser kleine Jesus von Nazareth, der nicht einmal in der Lage ist, sich von seinen Fesseln zu befreien. Die Vorstellung, dass so durch diesen Jesus, der nun ohnmächtig am Kreuz hängt, Gott kommt, reizt jedem Betrachter nur zum Spott und zur Verhöhnung. Das also ist auch ein Grund. Jesus ist zu klein geraten. Und Jesus, er wirkt wirklich ohnmächtig. Er ist ohne jeden Eindruck. Er bewegt nichts mehr. Er wird nur von wenigen Nägeln am Kreuz gehalten. Er kann nicht helfen, er kann seiner Kirche nicht helfen, er kann uns nicht helfen, Jesus am Kreuz. Jetzt sag mir doch auf Ehre und Gewissen, ist es dir nicht auch oft eine Anfechtung, dass er so klein und gering ist? Und reizt diese Unscheinbarkeit dieses Jesus von Nazareth nicht zum Spott? Wir erwarten doch Gott auch groß und gewaltig, überzeugend und umwerfend. Wir sehen uns doch auch nach einem Gott, der endlich mal eingreift, dem Elend der Welt ein Ende macht, die Kriege beseitigt, die Ungerechtigkeiten abschafft. Und wir erwarten doch auch von einer Gemeinde, dass sie mehr produziert als einige fromme Sprüche. Wir müssten doch weltverändernd, heilend sein. Transformationstheologie. Wo wir auftreten, verändert sich was. Ja, so habe ich auch mal gedacht, als ich zum Prediger berufen wurde. Da habe ich mich aber ganz schön geirrt. Wozu soll denn ein Gott gut sein, wenn er nicht einmal auf den Putz hauen kann? Und genau an diese Stelle geh einmal nach Golgatha. Halte jetzt einmal still. Denke einmal über diese Ohnmacht dieses Jesus von Nazareth nach. Und dann stell dir die Frage, kann dieser Jesus wirklich die Probleme der Welt lösen? Wird er wirklich mit dem Jammer in der Welt fertig? Oder ist er genauso unter die Räder gekommen, wie alle anderen vor ihm auch schon? Halte einmal diese Frage aus. Denn die Betrachter unter dem Kreuz wussten ja noch nichts von der Auferstehung. Wir wissen ja mehr als sie. Die Menschen unter dem Kreuz und der Verbrecher, der mit ihm gehängt wird, sie beantworten diese Frage brutal offen: Von diesem Jesus kommt nichts. Dieser Messias ist auf jeden Fall zu klein geraten. Und keiner ahnt, bis auf den anderen Verbrecher, dass gerade diese Ohnmacht Jesu seine Macht verbirgt, verhüllt. Dass gerade in dieser Niedrigkeit die Hoheit Gottes gegenwärtig ist. Die Reformatoren sagten, Gott kommt im Gegenteil. Erwarte ihn nicht groß. Er kommt klein und gering. So unscheinbar, dass man ihn übersehen kann. Er lässt sich herab in den Dreck und Elend meines und deines Lebens. Und der Schächer sprach, Jesus, denk an mich. Wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und es war schon um die 6. Stunde und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis an die 9. Stunde und die Sonne verlor ihren Schein und der Vorhang im Tempel zerriss mitten entzwei. Und Jesus rief laut, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Wir wenden uns nun ab vom Spott, von der Lästerung, von dem Gelächter, von dem Hohn. Denn mitten in diesem dunklen Geschehen leuchtet ein Licht auf. Ein Mensch wendet sich Jesus zu. Ein Verbrecher bittet ihn. Ein Elender glaubt an ihn. Und Jesus holt diesen ersten Menschen mit sich in die Ewigkeit. Eine gewaltige Geschichte. Da ist dieser Verbrecher, wir wissen nicht, was er getan hat. Wir wissen nur, dass er neben Jesus am Kreuz hängt und die Bitte äußerst, Herr, gedenk an mich, denk an mich. Seht, das ist genug. Ein Mensch ist am Ende seines Lebens. Und an diesem Ende ist Jesus. Ein Mensch kann nichts mehr hoffen. Ein Mensch hat jetzt nur noch einen Gesprächspartner. Und der heißt Jesus. Und Jesus ist der Einzige, der dann, wenn wir am Ende sind, uns noch unglaublich Tröstliches sagen darf und kann. Der Verbrecher bittet nur, Herr, denk an mich. Das ist alles. Mehr brauchen auch wir nicht zu sagen, denk an mich. Wenn deine Schuld dich quält, dann geh zum Kreuz und bitte den Herrn, denk jetzt an mich. Wenn die Lasten dir zu schwer werden und die Widersprüche zu groß, wende dich an den Gekreuzigten mit der Bitte, Herr, denk an mich. Schließ ihn ein in dein Leben und mache deine Lasten zu seinen Lasten. Und du wirst erfahren, dass er sich liebend um dich kümmern wird. Geh hin und entdecke, dass man zum Glauben nur eins braucht, die einfältige, aber rücksichtslose Bitte, Herr, denk an mich. Wenn du in dein Reich kommst, dieser Verbrecher ist der einzige auf Golgatha, der Jesus als König entdeckt, der ihn als Herr über Tod und Leben anerkennt. Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und diesen Menschen sagt Jesus zu, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist gewaltig. Während rundherum die Hölle tobt, findet ein Ewigkeitsgespräch zwischen einem Verbrecher und dem Heiland der Welt statt. Deshalb ist Jesus gekommen. Und deshalb kommt er so klein und gering. Dass er alle die umarmen kann, die ganz unten sind. Jesus hat ein Herz für diesen Menschen. Ihr Vater, mein Sterben hat sich gelohnt. Da war einer, der hat mich gebeten. Er hat mir vertraut. Ich habe ihn gerettet. Habe alles für ihn gesühnt. Nun soll er ewig bei uns sein. Ich lade dich in der Stille mitzubeten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für dein Sterben am Kreuz. Bitte denk jetzt auch an mich. Vergib mir meine Schuld. Versöhne mich auf ewig mit dem lebendigen Gott und mach mich eins mit ihm und mach du ein Segen aus meinem Leben. Amen.